des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir stehen in einer dramatischen Zeit. Das Volk Gottes wird immer kleiner. Wichtige Entscheidungsträger wurden beseitigt. Der Rest ist irritiert. Wie soll es jetzt mit uns weitergehen? Ein Prophet tritt auf. Man kennt ihn schon und man weiß schon, was er sagen wird. Tut Buße, kehrt um von euren falschen Wegen, bekehrt euch weg von euren selbstgemachten Gottesbildern hin zum lebendigen Gott. Beugt euch unter Gottes Gericht. Nur dann, wenn ihr euch unter Gottes Gericht beugt, werdet ihr bei ihm bleiben. Und dann kann Gott später einen Neuanfang machen. Aber da melden sich dann andere Propheten, Berufspropheten. Nein, sagen sie, er hört nicht auf diesen Unheilspropheten. Es wird alles nicht so schlimm werden. Ihr wisst doch, wir sind Gottes Volk. Und Gott wird uns ganz bestimmt nicht seinen Feinden preisgeben. Er ist uns nahe, gnädig wie immer. Lebt euer Leben, wie es euch gefällt. Macht euch nicht so viel Gedanken. Lasst es euch gut gehen und macht euch keine Sorgen. So, liebe Gemeinde, ist die Lage zur Zeit des alttestamentlichen Propheten Jeremia. Zwei Propheten stimmen. Und sie ahnen wahrscheinlich, wer den größeren Beifall bekommt. Und dann meldet sich noch einmal der lebendige Gott bei Jeremia. Und er schickt ihn mit einer neuen Botschaft zu seinem Volk. Und so hören wir auf unseren Predigtext aus Jeremia 23. So spricht der Herr Zebaoth. Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch, denn sie verkündigen euch Gesichter aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten, es wird euch wohlgehen. Und allen, die nach ihrem verstockten Herzen wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte diese Propheten nicht, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich es nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal. Ein Prophet, der Träume hat, erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Herr Jesus, das ist jetzt dein nicht ganz leichtes Wort für uns heute Morgen. Schenke, dass wir ein offenes Ohr haben, dass wir es begreifen, was dir für unser Leben wichtig ist und dass wir es nicht zur Seite stellen, sondern hinhören und dass du so unser Leben veränderst. Amen. Ich bin, liebe Gemeinde, kein alttestamentlicher Prophet. Und wir als Gemeinde Jesu sind auch etwas anderes als das alttestamentliche Gottesvolk. Und trotzdem glaube ich, dass in diesem Gotteswort, das sehr konkret durch den lebendigen Gott und den Propheten Jeremia an das Volk Israel gegangen ist, dass darin einige Grundlinien stecken, wie Gott redet. Und darum möchte ich heute Morgen fragen, was soll eigentlich eine Gemeinde, was sollen Sie von Ihrem Prediger erwarten, wenn er denn recht im Auftrag des lebendigen Gottes redet? Oder konkret, was können Sie von mir erwarten? Um es auf einen kurzen Nenner zu bringen, keine eigensinnigen Träume, sondern das zuverlässige Wort des lebendigen Gottes. Was aber kennzeichnet dieses Wort? Wie sieht das Wort Gottes aus, das Sie von Ihrem Prediger zu Recht erwarten können? Drei Kennzeichen will ich benennen. Das erste Kennzeichen, das Wort Gottes ist ein fremdes Wort. Manchmal frage ich mich ja, warum kommen Sie eigentlich hier zum Gottesdienst? Also es gäbe ja noch tausend andere Möglichkeiten. Sie hätten bei diesem Mistwetter ja auch zu Hause bleiben können und sagen, ah, lasse ich heute ausfallen. Ich weiß es nicht genau. In jedem Fall geben wir uns Mühe, dass es für Sie hier gut ist, dass Sie sich hier halbwegs wohlfühlen können. Also, wir haben versucht, Sie an der Tür freundlich zu begrüßen. Das ist doch schon mal ein guter Start. Und dann haben wir nebenan einen Krabbelraum für Familien. Hier drinnen haben wir eine Induktionsschleife und Kopfhörer für die Schwerhörigen. Also, jeder soll nach Möglichkeit hier seinen Platz haben. Wir versuchen, einen guten Musikmix hinzukriegen, damit Sie so mit Ihrem Ton sich halbwegs wiedererkennen. Wir haben es hier so durchschnittlich temperiert, damit Sie hier nicht frieren müssen. Also wir geben uns Mühe, dass es angenehm ist. Aber das Wort, das ich Ihnen zu sagen habe, muss ein fremdes Wort bleiben. Wenn Gott Sie anspricht, dann will er nicht einfach Ihre Wünsche und Ihre Interessen befriedigen. Denn das, was in unserem Herzen steckt, was wir so an Wünschen und Interessen haben, das ist nicht einfach kompatibel mit dem Willen Gottes. Im Gegenteil. Gott schenkt uns unser Leben, wir haben es eben in dem einen, in unserem neuen Monatslied nochmal gesungen, von der ersten Sekunde an. Aber leben wir so wie Menschen, die beschenkt sind und dem Schöpfer dafür danken? Gott offenbart uns seinen Willen, damit wir danach leben, damit unser Miteinander gelingt und vor allen Dingen, damit Gott die Ehre bekommt, die ihm gebührt. Aber leben wir so? Ein Beispiel von den 10 Geboten, da sagen viele, die sind gut, die sind wichtig. Ich habe mal mit meinen Konfirmanden in der Gemeinde eine Umfrage studiert. Die Umfrage lautete, welche Gebote von den 10 Geboten sind den Menschen in Deutschland am wichtigsten? Was meinen Sie, stand auf der Liste ganz oben? Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Ganz oben. Und was stand ganz unten? Was hat kaum einen interessiert? Du sollst keine anderen Götter haben, den Sonntag heiligen, Gottes Namen nicht missbrauchen. Und welches Gebot auf der Hitliste war auf dem absteigenden Ast, früher oben, jetzt immer weiter unten? Du sollst nicht Ehe brechen. Merken Sie, was hier passiert? Wir nehmen Gottes gute Gebote und wir missbrauchen sie für unser eigenes Wohlergehen. Solange es uns nützt, also nicht töten und nicht stehlen, da sollen sich mal schön alle dran halten. Aber wenn es zu unserem Lebensgefühl nicht mehr passt, dann legen wir es zur Seite. Sexualität und Ehe, hat Gott nichts zu sagen, mache ich so, wie ich will. Und was wir gar nicht brauchen, ist ein Gott, der unser Leben real mitbestimmt. Das kommt ganz nach unten. Gott also sozusagen als Zierde unseres Lebens, als Versüßung, als Festtagsprogramm. Gott vielleicht auch als Beruhigungstablette für schwere Tage, na klar. Gott, der uns im Kummer tröstet, ja. Aber ein Gott, der uns sagt, wo es lang geht, den brauche ich nicht. Und darum ist das echte Wort Gottes ein fremdes Wort. Es sagt nicht einfach Ja und Amen zu unseren Plänen. Wir können das Wort Gottes nicht einfach aus der Tasche ziehen, wenn wir es brauchen, und dann wieder weglegen, wenn es uns stört. Denn der Gott, mit dem wir es hier zu tun haben, ist der, der Himmel und Erde gemacht hat. Er ist und bleibt der Herr, der Chef, wenn Sie es Englisch wollen, der Boss. Und er will das auch in unserem Leben sein. Dein Wille geschehe, beten wir doch im Vaterunser. Also nicht mein Wille soll geschehen und von Gott abgesegnet werden, sondern sein Wille soll geschehen und ich soll mich ihm beugen. Denn wie im Himmel, so auf Erden, so soll sein Wille geschehen. Und darum brauche ich sein Wort als ein fremdes Wort, als ein Wort, das mich von außen trifft, das mir aus der Perspektive Gottes Klarheit über mein Leben verschafft. Und ich gebe zu, das ist nicht immer bequem. Und ich glaube auch, dass meine Predigten nicht immer bequem sind. Ich weiß von Menschen, die meine Gottesdienste meiden. Und das trifft mich auch. Und bei manchen grübel ich und frage mich, was habe ich falsch gemacht und wo habe ich Leuten im Weg gestanden und was könnte ich verbessern? Aber eins kann ich nicht und darf ich nicht, das Wort Gottes verharmlosen. Aus dem Wort, das wie Feuer brennt, ein liebliches Lüftchen machen, das uns irgendwie ein bisschen beruhigt und unsere schrägen Wege absegnet. Nein, er ist nicht der nahe Gott, über den wir verfügen, sondern er bleibt der heilige Gott, der ferne Gott, der über uns verfügt. Das weiterzugeben, ist auch Aufgabe der Predigt des Wortes Gottes. Ein zweites Kennzeichen, das Wort Gottes ist ein ernüchterndes Wort. Gott warnt vor dem leeren Gerede falscher Propheten. Sie halten euch zum Narren. Luther übersetzt, sie betrügen euch. Martin Buber, der deutsche Jude, schreibt bildhaft, sie umdunsten euch. Können Sie sich das vorstellen? Sie umdunsten euch. Wir werden eingehüllt in einen Nebel voll Träumen und Selbstbeweihräucherung. Kennst du meinen neuesten Traum? Weißt du, was Gott mir wieder gezeigt hat? Gottes Wort ernüchtert. Alles Hirngespinste. Wer so auftritt, verdeckt das klare Wort Gottes und will sich selbst an die Stelle Gottes setzen. Und ich fürchte, wir Prediger sind an dieser Stelle echt gefährdet, ein eigenes Wort zum Wort Gottes zu machen. Wie gut, dass uns die Mühsal des Gemeindealltags auch auf der Hensoldshöhe immer wieder auf den Boden der Realität zurückholt. Denn wir merken es allzu oft, wenn unter uns was Geistliches wächst, dann weniger wegen uns, sondern oft trotz uns. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann nicht, weil irgendwer von uns Predigern und Evangelisten irgendwie ihn begeistert hätte, sondern nur, wenn Gott ein Herz anrührt. Nur dann ist es echt. Und Gottes Wort kann sogar harte Herzen öffnen, wo wir daneben stehen und sagen, ich weiß nicht weiter. Vielleicht haben Sie das schon mal selber bei sich selbst erlebt, dass Sie ein Wort unseres Gottes nicht mehr losgelassen hat. Das Vertrauen zu Gott gewachsen ist, obwohl Sie vielleicht ihn lange zur Seite gelegt hatten. Gottes Wort ernüchtert im Blick auf die Fähigkeiten eines Propheten oder eines Predigers. Aber Gottes Wort nimmt uns auch die Träume von einer heilen Welt. Da mögen die seichten Heilsprediger tausendmal sagen, es wird euch blendend gehen. Nein, der Sturm des Zornes Gottes wird alle Schuldigen treffen. Und, wenn wir ehrlich sind, wir gehören auch dazu. Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um zu sagen, seid nett zueinander und alles wird gut. Und wenn Jesus dann trotzdem von der Nähe Gottes spricht, dann nicht, weil er sagt, Gott ist egal, wie wir leben, sondern weil Gott Gericht hält, aber dieses Gericht Jesus trägt. Israel muss durch Gottes Gericht hindurch. Israel verliert Land und Leute. Und für uns tritt Jesus stellvertretend an unsere Stelle und trägt das Unheil, das wir verdient haben. Denn wenn Gott am Ende bei uns ganz genau hinschauen wird, dann können wir nichts vor ihm verstecken und dann gibt es kein Schlupfloch. Und dann ist es gut, dass wir dann auf Jesus schauen können. Wenn wir Jesusprediger also nicht nur das Gericht Gottes ansagen, sondern wenn wir von der Rettung reden dürfen, dann nicht, weil das Gericht ausfällt, sondern weil es Jesus trifft. Und auch das macht wieder total nüchtern. Wir können Gott gar nichts anbieten, um mit ihm über die Ewigkeit zu verhandeln. Keine Tat ist gut genug, um uns in den Himmel zu hieven. Nichts kann das Böse auslöschen, das wir gedacht oder gesagt oder getan haben. Es muss ins Gericht. Aber es darf ins Jesusgericht. Und wir müssen dann damit nicht untergehen. Und ich hoffe, dass Sie das spüren, welche große Erleichterung da drin steckt. Sie müssen die dunklen Stellen in Ihrem Leben nicht wegretuschieren. Vor anderen nicht, vor sich nicht und vor Gott sowieso nicht. Sie müssen sich aus dieser bösen Welt nicht wegträumen. Es würde ja eh nichts nützen. Und darum ist die biblische Botschaft, auch wenn sie vielleicht unangenehmer klingt, so viel klarer und am Ende hilfreicher als alle Vertuschungsversuche. Wir dürfen alles zu Jesus bringen, ans Kreuz. Wir dürfen dort abladen und bei ihm frei werden. Ja, außerhalb von Jesus, ohne ihn bin ich verloren. Da kann mich nichts retten. Aber in ihm ist alles anders. Das ist die Klarheit der Heiligen Schrift, von der Martin Luther immer wieder gepredigt hat. Das Wort Gottes ernüchtert, aber es schafft heilsam klare Verhältnisse. Und ein drittes Kennzeichen, das Wort Gottes ist ein Wort der Umkehr. Warum wird Jeremia nicht müde, sein Volk zu warnen? Warum lässt er sich dafür zum Gespött machen? Er wird sogar in ein Verlies geworfen. Er ist ja kein Sadist, der sich am Untergang seines Volkes freut, oder ein Masochist, der sich freut, wenn es ihm schlecht geht. Jeremia steckt mittendrin. Er leidet mit an Israels Schicksal. Er steht nicht abgeklärt daneben. Nein, wer Gottes Wort weiterträgt, der entwirft keine dunklen Szenarien, um dann selber als Lichtgestalt dazustehen. Das einzige Ziel prophetischer Bußpredigt ist immer Umkehr. Wer den Ernst des göttlichen Gerichts verkündigt, wünsche ich nichts sehnlichster, als dass Menschen die offene Tür des Glaubens nutzen. Dass sie ihr Vertrauen nicht mehr auf sich selbst, sondern auf Jesus setzen. Dass sie umkehren von ihrem Ich-Weg hin zum Jesus-Weg. Ihr Lieben, soll ich sagen, Gunstenhäuser und wo immer auch ihr herkommt, das ist meine größte und wirkliche Sorge, dass ihr nicht nur vielleicht auch öfter hier zum Gottesdienst kommt, weil euch die ein oder andere Predigt gefällt, dass ihr nicht nur ein bisschen in unserer Gemeinde mitarbeitet, weil ihr spürt, ich werde gebraucht. Das ist alles gut und wichtig. Aber das Entscheidende ist, dass wir umkehren, dass ihr euer altes Leben bei Jesus abgebt und dass ihr bei ihm ein neues Leben empfangt. Nein, ihr müsst nicht umkehren von eurem Ich-Weg, damit euch Gott gnädig ist, sondern umgekehrt. Er hat schon alles getan. Am Kreuz. Da könnt ihr seine Gnade mit Händen greifen. Aber dann tut es auch. Und greift sie für euer Leben. Und darum bitte ich euch an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Schiebt es nicht auf die lange Bank. Vielleicht seid ihr schon länger dabei, irgendwie interessiert. Macht es doch fest. Vielleicht heute. Und darum lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich gebe dir mein Leben, die Sorgen und das Glück. Willst du mir es wiedergeben, behalt, was dir an mir missfällt, zurück. Mein ganzes Leben soll dein Haus sein, Vater. Dein Haus, das du für dich nach deinen Plänen baust, mein Vater, und nicht für mich. In diesem Haus sollst du bleiben, Vater. Füll du es völlig aus. Und nichts soll dich vertreiben, Vater, aus diesem Haus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.